Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Sie ist losgegangen, die Sandplatzsaison 2025 auf den Touren. Das bedeutet natürlich auch für uns, Hobby-Amateurmäßig, geht es jetzt wieder raus, meistens halt auch auf den Sand. Und trotzdem, voller Vorfreude, aber leicht angeschlagen, ist heute dabei Henrike. Hallo.
Hallo, ja, ich hätte das Tennistraining gestern vielleicht mal lassen sollen, keine Ahnung. Es war sehr schön, aber jetzt habe ich eine Erkältung.
Ja, das ist dann die Konsequenz, genau, ja, wenn man so früh anfängt, um sich in Form zu bringen. Wir starten an diesem Wochenende. Wir nehmen für unsere Verhältnisse sehr, sehr spät auf, nämlich am Sonntagabend. Das bedeutet aber auch, in Monte Carlo haben wir schon erste Bilder gesehen. Da geht es jetzt so richtig eigentlich erst in der kommenden Woche rund. Trotzdem heute auch schon die ersten Hauptfeldmatches beim ATP Masters Turnier. Werden wir gleich sogar auch schon aus deutscher Sicht einen Blick drauf haben. Aber ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall sicher sein, dass sich dort höchstwahrscheinlich niemand erkälten wird. Wobei, Tobi war ja schon das ein oder andere Mal da und hat uns erzählt, Henrike, dass man da doch abends dann auch mal eher ein wärmeres Jäckchen rausholen muss. Also ist jetzt noch nicht so, dass es da durchgehend 20, 30 Grad sind. Aber das hat uns auch erstmal nicht zu interessieren. Wir schauen natürlich trotzdem voller Neid auf die Sonne, die da tagsüber scheint. Und ja, Henrike, ich habe es gerade gesagt, aus deutscher Sicht wagen wir mal den ersten Blick. Denn sonntags werden traditionell dort schon die ersten Hauptfeldmatches gespielt. Das Turnier dauert ja insgesamt dann 8 Tage, wenn wir jetzt nur mal die Hauptfeldtage nehmen. Gestern schon am Samstag die Qualifikation. Und Jan-Lennard Struff, der durfte heute ran, steht aktuell noch in den Top 50. Und ich sage noch, denn er hat eine weitere Erstrundenniederlage kassiert. Wenn man jetzt seinen kurzen Challenger-Ausflug in Phoenix mit einrechnet, dann war das jetzt die 6. Erstrundenniederlage. Das hat jeder Tennisspieler mal. Aber was heute besonders, ich sage jetzt mal, erschreckend war, dass er verloren hat gegen einen Spieler, Valentin Vacherot, spielt auch sogar unter monegassischer Flagge mit einer Wildcard dabei. Ja, und gegen den ging es so richtig, richtig deutlich in die Grütze. Er hat, glaube ich, insgesamt nur 3 Spiele gemacht, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Das war eine Niederlage, die fast ein bisschen alarmierend wirkt.
Ja, 2-6, 1-6 rausgeflogen und ich habe das Match nicht gesehen. Aber ich muss ehrlich sagen, das Ergebnis wundert mich und wundert mich auch nicht. Also die Deutlichkeit ist schon, das hätte ich nicht erwartet. Dass er verliert, ja, muss man ja sagen, damit konnte man schon so ein bisschen rechnen. Also als ich die Ansetzung für heute gesehen hatte und sah, dass er spielte gegen Vacherot, da war ich mir schon nicht so sicher, ob das gut gehen wird. Und ja, ist natürlich traurig zu sehen, dass ich irgendwie mit meinem Gefühl recht hatte, weil Sand ja durchaus Struffs Belag ist. Und ich mich natürlich frage, was da momentan los ist, dass das halt so, dass er doch so abrutscht, ne?
Ja, absolut. Also du sagst es, gerade die Deutlichkeit heute hat natürlich aufhorchen lassen. Wir hatten gerade im Vorgespräch das auch schon kurz besprochen. Es ist ja gerade irgendwie auch so ein bisschen Gesamtbild, was, ja, jetzt kann man sagen, sich da fügt, oder ist es etwas, was wir reininterpretieren? Denn man hört insgesamt aktuell eigentlich sehr wenig von ihm. Gerade wenn man auch so die sozialen Netzwerke sich mal anschaut, wo er jetzt ja nicht der Alleraktivste ist, aber schon irgendwie immer mal von sich hat hören lassen. Er hatte sich jetzt vor einigen Wochen von Marvin Netuschil getrennt, der als sein Tourcoach dabei war. Und ich will jetzt nicht sagen oder die These aufstellen, dass es daran liegt, dass es bei ihm nicht mehr läuft. Aber es ist durchaus erkennbar, dass halt seit diesem Zeitraum ja bei ihm eigentlich keine Erfolgserlebnisse mehr zusammenkommen.
Ja, das hatte ich dir ja auch gesagt vorhin, dass das irgendwie zumindest zeitlich zusammenhängt, ob das jetzt auch ursächlich zusammenhängt, weiß man nicht. Aber ich frage mich natürlich schon, was da so ein bisschen schief läuft, weil er ist halt so wirklich abgetaucht, sowohl spielerisch als auch irgendwie persönlich, keine Ahnung. Und sicherlich war Struffi jetzt nie der größte irgendwie Social Media Poster oder so, aber es kam immerhin immer wieder mal was, ne? Mal irgendwie vom Kaffee trinken oder vom Training und keine Ahnung. Und jetzt ist das irgendwie so ganz weg, dass ich mich schon frage, ob da irgendwas passiert ist, was ihm ja absolut nicht zu wünschen wäre, ne?
Ja, aber also daran habe ich auch schon gedacht. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur Spekulation und wir müssen da letztendlich einfach abwarten, ob und wann Jan-Lennard Struff sich da irgendwie selber zu äußert. Aber man hat ja durchaus den Eindruck, gerade weil es ja auch häufig so ist, dass auch wir natürlich diejenigen, die hier irgendwie wöchentlich sitzen und Leistungen bewerten und dann gerade sehen, wenn wir irgendwie bei Spielerinnen und Spielern so eine Serie haben von ganz vielen sieglosen Spielen und Wochen, wo es einfach keine Erfolgserlebnisse gibt, dass wir sagen so, ach mein Gott, ne, kriegt es irgendwie gerade nicht auf die Kette und dann kriegt man oftmals eigentlich erst oder eigentlich in den seltensten Fällen, müssen wir eher sagen, vielleicht später dann mal zu hören, so, ja gut, aber da war vielleicht auch privat irgendwas gerade bei mir los und deswegen lief es nicht so. Wie du sagst, es ist ihm natürlich nicht zu wünschen, es ist nur Spekulation. Ich habe heute auch schon drüber nachgedacht, oder sieht man bei ihm irgendwie eine Verletzung, ist da irgendwas, aber ja, letztendlich sind wir davon abhängig, dass Jan-Lennard Struff uns das im besten Fall selber erzählt.
Ja, und ich meine, es kann natürlich auch einfach sein, dass da mal so eine Phase drin ist, wo es einfach nicht läuft. Tennis ist ja doch auch ein sehr mentaler Sport und meistens ist es so, dass wenn du mal so eine Serie an Niederlagen hast, das nicht unbedingt dazu beiträgt, dass es besser wird. Aber es ist schon sehr extrem und ja, mir fällt das eher auch so aus Bedauern auf. Nicht, weil ich denke, ach Gott, die Flasche kann er nicht spielen, sondern tatsächlich, dass ich mir eher meine Gedanken mache, ist da irgendwas? Weil, wie gesagt, ich mag Struffi und auf der Tour, es macht doch eigentlich Spaß, ihm zuzugucken. Insofern ist es halt auch irgendwie schade, weil es so aus dem, ja, so ein bisschen aus dem Nichts kommt, ne?
Ja, und wenn wir jetzt halt mal nach vorne schauen, also in der kommenden Woche, wenn wir jetzt mal schon uns quasi in die Monte-Carlo-Woche reindenken, so richtig, dann steht halt das ATP-Turnier in München an. Und das ist für ihn ja nun durchaus nicht unwichtig, denn er hatte im letzten Jahr den Titel gewonnen und dadurch 250 Punkte in dem Fall bei der aktuellen Form zu verlieren, kann man glaube ich schon sagen, denn das würde zumindest passieren, wenn es eine weitere Erstrundenniederlage gibt. Und da gibt es natürlich dann auch einfach eine, ja, weitere Hürde, nämlich dass das Turnier erstmals als ein 500er-Turnier ausgetragen wird, dadurch zumindest nicht die Notwendigkeit besteht, das Turnier gewinnen zu müssen, um diese Punktanzahl zu verteidigen, aber natürlich einfach, ja, die Konkurrenz dort auch nicht gerade klein sein wird und man mit einem schweren Los einfach natürlich auch rechnen muss in Runde 1.
Ja, und ich sag mal so, wenn man nicht gut drauf ist, dann ist Sand natürlich auch mit der undankbarste Belag, vielleicht noch neben Rasen, weil da musst du den Punkt halt gerne mal zweimal gewinnen, dreimal. Und kann natürlich auch helfen, dass du dich da irgendwie reinkämpfst, aber es ist ihm zu wünschen, nur. Man sieht es gerade nicht, dass es irgendwie besser wird.
Vielleicht ist ja auch der Schlüssel ja die Coaching-Position, dass auch da vielleicht in den nächsten Tagen wir irgendwie mehr wissen. Auch möglich. Ja, wir werden es aber natürlich auf jeden Fall im Auge behalten und wahrscheinlich auch in den nächsten, ich sag mal so, 2, 3 Folgen drüber sprechen, eben weil dieser Fokus natürlich auch dann aus deutscher Sicht auf das Turnier in München liegen wird. Ich bin auch mal sehr gespannt, das erste Mal 500er-Turnier, wie es da so vor Ort aussehen wird. Sprechen wir aber vielleicht ich hätte jetzt fast gesagt, über einen kleinen Gegensatz, denn mir fällt gerade ein, München war in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen in, ich sag jetzt mal, Verruf geraten, wettertechnisch, weil wir ja durchaus dort auch mal Turnierwochen hatten, ja, wo die Spieler bei einstelligen Temperaturen gespielt haben. Ich glaube, es gab auch schon mal den Fall, dass es sogar irgendwie bei einem Match geschneit hat. Klar, der April, der ist immer noch sehr unbeständig bei uns. Das wünschen wir natürlich den Veranstaltern nicht, aber höchstwahrscheinlich wird das Wetter in Monte Carlo um einiges besser sein. Das habe ich eben schon erwähnt. Dort ist es in der Regel ja eigentlich immer ganz schön. Und wer dort bestimmt auch noch mal besonders im Fokus stehen wird, ist Novak Djokovic. Denn ich kam heute irgendwie so auf die Idee und dachte mir, ach, ich gucke mir mal eigentlich die Bilanz an von Novak Djokovic, wie der so Monte Carlo abgeschnitten hat, beziehungsweise wie viele Titel der eigentlich gewonnen hat. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja eine Anzahl ist, mit der ich nicht gerechnet hätte, nämlich er hat bisher nur ein einziges Mal Monte Carlo gewonnen. Hm. Er hat in diesem Jahr die Rekordteilnahme sicher, ist zum 18. Mal dabei, damit ist er in der Rangliste schon mal der alleinige Führende. Hat 2013 den Titel gewonnen gegen Rafael Nadal. Und man kann aber natürlich sagen, an dem liegt es auch am Ende so ein bisschen, weil der ja in Monte Carlo auch durchaus dominiert hat mit dann insgesamt 11 Titeln waren es, glaube ich, am Ende.
Etwas, ja.
Etwas dominiert. Nun steht aber natürlich bei Novak Djokovic nach der Niederlage gegen Jakub Mencik in Miami weiterhin ja diese berühmte, ominöse 100 als Turniertitelzahl im Raum. Rechnest du damit, dass wir da in einer Woche vielleicht drüber sprechen und sagen, das Projekt ist abgehakt?
Och, das muss ich zeigen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Zahl knacken wird. Also zur Not wird sich da irgendein kleines 250er finden. Das ihn damit Kusshand nimmt. Ja, man muss schauen. Also, die Sache ist die, Novak Djokovic spielt ja irgendwie nicht schlecht. Kann man ja jetzt nicht wirklich behaupten. Aber so ganz dieser letzte Biss und diese letzte, ja, weiß ich nicht, Unbesiegbarkeit, die ist ihm halt schon irgendwie verloren gegangen. Ich finde, das merkt man auch, dass er da irgendwie nicht mehr ganz so irgendwie sich überall durchtankt, was völlig normal ist. Ich meine, in seinem Alter und mit der Karriere, das wird irgendwann seinen Tribut auch bei einem Novak Djokovic fordern. Es ist völlig normal, aber ich glaube, man merkt einfach auch, dass jetzt die anderen Spieler eben diesen Schritt gegangen sind und sehen, dass er schlagbar ist. Und ich denke, das wird nicht leichter für Novak Djokovic. Ob das jetzt in Monte Carlo passiert, muss man mal schauen. Zuzutrauen wäre es ihm, dass er dann genau das an so einem Ort zieht. Aber ich gehe davon aus, dass er diesen Rekord oder diese Zahl 100 auf jeden Fall eintüten wird. Früher oder später.
Natürlich wäre es, glaube ich, gerade Novak Djokovic sehr wichtig, dass das eben bei einem größeren Turnier passiert und jetzt vielleicht nicht unbedingt, in Anführungszeichen, bei einem kleinen Turnier wie irgendwie im 250er, weil er kennt ja auch selber so ein bisschen die Medienlandschaft. Wahrscheinlich würden dann auch ganz viele sagen, naja gut, ne, jetzt hat er das da irgendwie bei einem Turnier gewonnen, wo er extra hingefahren ist, weil er wusste, da hat er irgendwie keine Konkurrenz, was am Ende natürlich kompletter Schwachsinn ist. Aber genau, ich würde auch mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, er knackt die 100 noch. Wer in dieser Woche nicht dabei ist, und auf den müssen wir jetzt im April auch noch verzichten, ist Jannik Sinner. Der hat aber, und das fand ich wiederum ganz interessant, Henrike, in dieser Woche so ein bisschen sein Schweigen gebrochen, hat bei Sky Italia ein Interview gegeben und dort so ein bisschen über seinen, ich sag mal, Gemütszustand gesprochen. Und nun sind wir ja ein Podcast, der sich gerne ein bisschen echauffiert. Das soll uns ja durchaus nachgesagt werden. Wir reden ja aber ganz oft auch so ein bisschen, beziehungsweise versuchen zu bewerten, was Tennisspieler oder auch Funktionäre so äußern und versuchen, das so ein bisschen einzuordnen, ob die Person sich damit schadet oder nicht. Nun, Enrique, habe ich in dieser Woche nach diesem Interview keinen großen Aufschrei erlebt. Da waren aber schon so 2-3 Zitate zwischen, wo ich so dachte, so hui, also das würde ich vielleicht ein bisschen anders machen. Und da würde ich gerne mal so deine Einschätzung zu wissen und natürlich auch die von euch da draußen. Also schreibt uns gerne, kontakt@tennisproleten.de. Und zwar hat er nämlich dort gesagt, jetzt Zitat, nachdem ich diese Entscheidung, also da geht es um diese Sperre mit den 3 Monaten, getroffen hatte, brauchte ich eine Weile, um wieder zu mir selbst zu finden. Da muss ich sagen, habe ich ein bisschen geschluckt. Er hat dann zwar noch dazu gesagt, dass auch im privaten Bereich wohl noch andere Dinge passiert sind, die ihm nicht leicht gefallen sind und die etwas Zeit brauchten und er das halt insgesamt, diese Situation dadurch erstmal verarbeiten musste. Nun habe ich mir gedacht, na ja, schön und gut. Da sind wir wieder bei diesem Thema, was wir eben bei Struff hatten, ne? Was natürlich irgendwie privat noch passiert und so, das ist für uns natürlich mal ganz schwer mit zu bewerten, weil natürlich gibt's, das kennen wir selber aus dem Alltag, ganz viele Dinge, die einen irgendwie belasten, die einen vielleicht auch nicht hundertprozentig fit sein lassen. Aber habe ich mir dann gedacht, so alleine der PR wegen, ist es so klug, das darauf zu beziehen, dass ja auch er, wie er selber sagt, diese Entscheidung getroffen hat, weil er damit ja eigentlich so ein bisschen in dieses Wespennest sticht, dass viele sagten, naja, also diese 3-monatige Sperre war halt ein guter Deal, der vor allem für Jannik Sinner selbst gut ist.
Ja, also ich finde schon, dass man ihm es geben kann zu sagen, es ist ihm, er hat einen Moment gebraucht, um damit umzugehen. Also ich glaube, da sehe ich jetzt noch kein Problem drin, weil ich denke, jeder Sportler, jede Sportlerin weiß, was so eine Dopingsperre mit dem eigenen Ansehen macht. Und gerade dann, wenn man und im Zweifel für den Angeklagten diese Dopingsperre kassiert, auf Basis eines Unfalls, sage ich jetzt mal, ist das absolut etwas, glaube ich, womit man mental erstmal klarkommen muss und dass man für sich sortieren muss. Ich glaube, es ist völlig normal, dass man sich da als Mensch ja auch vielleicht ungerecht behandelt fühlt oder auch mal sagt, ja, warum ist das denn jetzt mir passiert? Ich meine, ich glaube, wir haben es auch bei Iga Świątek gesehen, dass das durchaus seine Spuren hinterlässt und die ist ja eigentlich eine Person, die sich viel mit so Mentalstrategien auseinandersetzt. Insofern, das würde ich ihm sogar absolut zugestehen, dass ich glaube, dass das schwierig ist für ihn. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, oder wäre das mein Rat an ihn, wenn er mich jetzt fragen würde, dass ich sage, nun ja, hast du die Entscheidung getroffen? Und ich glaube, es ist dann leichter, das auch abzuhaken und zu sagen, so, ich habe die Entscheidung jetzt getroffen, jetzt ist es so, wie es ist. Und B ist tatsächlich auch in der Perspektive zu setzen und zu sagen, naja, es hätte auch wirklich schlimmer kommen können. Nun gut, es soll bald, glaube ich, Änderungen geben bezüglich Dopingstrafen, sodass dass solche Dinge, wie er jetzt hat, die eben passiert ist, wahrscheinlich irgendwie nicht mehr möglich sind, weil solche Vorfälle dann am Ende, glaube ich, nur noch quasi mit so einem Klapser auf die Hände abgestraft wird. Und da kann man jetzt sagen, ach, warum ist das nicht früher die Regelung gekommen oder so? Aber ich frage mich wirklich, ob es jetzt so klug war, nach all der Zeit sich dann nochmal in diese Opferrolle zu positionieren und sich nicht darauf zu fokussieren, dass es wahrlich auch hätte schlechter treffen können.
Ja, also genau, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, weil er hat dann zum Beispiel auch noch gesagt, dass er die Strafe dann doch irgendwie unfair findet, meinte dann aber auch, dass es ja hätte viel schlimmer kommen können, weil er hat da jetzt quasi das Bessere von irgendwie 2 Übeln gewählt. Und da habe ich mir dann aber auch so gedacht, na komm, aber das ist halt so eine Wortwahl, die ich persönlich auch nicht nutzen würde, weil du würdest doch viel besser fahren damit, dachte ich mir dann, wenn du gerade auch merkst, dass du natürlich einfach jetzt sehr in der Kritik stehst, wenn du dich dann zumindest in so einem Interview hinsetzen würdest, um das damit zu füllen und dafür zu nutzen, dass du dich einfach reumütig zeigst. Gerade natürlich auch jetzt irgendwie mit dieser Perspektive, dass du in ungefähr 4 Wochen auch wieder zurückkehrst. Also da habe ich mich dann wirklich so ein bisschen gefragt, was hat er jetzt noch mal davon, das so zu formulieren? Aber gut, wahrscheinlich müssen wir am Ende einfach uns dann eingestehen oder auch ihm eingestehen dürfen, dass er sich am Ende halt so fühlt.
Ja, es ist immer so eine Frage oder immer eine Balance zwischen Aufrichtigkeit und Taktik. Ich glaube schon, dass wir da den Yannick Sinner gesehen haben, so wie er sich fühlt. Und ich wiederhole mich da. Ich finde, man kann ihm absolut zugestehen, dass er die Situation blöd findet und dass er damit hadert. Das, glaube ich, kann ich total nachvollziehen. Und das sei eben auch zugestanden. Ich glaube, das ist immer ein Einschnitt, gerade wenn man jetzt wirklich sagt, er hat da jetzt das nicht selber verschuldet und das Dopingrecht oder das Sportrecht ist natürlich schon ein enormer Eingriff in deine persönliche Freiheit. Es geht zwar nicht anders, also zumindest mir fällt spontan nichts ein, wo ich jetzt sage, wie könnte man das System irgendwie netter machen, sage ich jetzt mal, oder fairer in der Hinsicht. Aber andererseits kannst du es halt auch nicht mehr ändern. Und dann ist natürlich die Frage aus rein kommunikativer Sicht, ob es dann nicht taktisch klüger ist, bestimmte Dinge dann auch mal zumindest nach außen hin ruhen zu lassen, oder sie erst zu einem späteren Zeitpunkt, weiß ich nicht, Rückschau aufs Jahr oder irgend sowas noch mal aufs Tapet zu bringen. Aber gut, er hat sich jetzt dafür entschieden. Es hat ja nicht besonders große Konsequenzen für ihn medial gehabt. Insofern alles gut. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, er ist da wirklich noch gut rausgekommen. Und aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Und es ist ja auch nicht meine Karriere, die jetzt mit diesem Fleck leben muss.
Zum Glück.
Ja, das ist gut. Auf meinem Job wird mir Doping, glaube ich, auch exakt null helfen, aber man weiß es nicht.
Ja, wer weiß, vielleicht kommt der Chef eines Tages um die Ecke und bittet zur Dopingkontrolle. Soll es alles schon gegeben haben.
Hoffe ich nicht. Nicht, dass sie was zu verbergen hätte, aber es wäre verschwendetes Geld, glaube ich.
Na gut, das sagen sie alle. Das würde Yannick Sinner wahrscheinlich aktuell auch sagen. Zumindest hinter verschlossenen Türen sagt das wahrscheinlich sogar jeder Sportler in gewisser Weise.
Frag doch mal die PTPA. Die haben da ja einen ganzen Absatz in ihrer Klageschrift zu gehabt.
Richtig, ja, genau. Es wird ja demnächst eh alles anders. Das habe ich ganz vergessen.
Stimmt.
Ich sagte es gerade, der Fokus bei den Männern liegt natürlich ganz klar auf Monte Carlo. Und was ich so ein bisschen auch in dieser Woche für mich wahrgenommen habe nach Miami, bei den Männern hat man ja irgendwie so ein bisschen hingeschaut, hier und da mal. Bei den Frauen wiederum, da ja, haben auch viele Topspielerinnen Pause gemacht. Das war auch bei den Männern, ja, also finde ich sogar insgesamt noch viel krasser, weil wir hatten jetzt zum Beispiel in dieser Woche, wenn man das mal vergleicht, eine Jessica Pegula, die jetzt auch heute noch Finale spielt in Charleston, die Top Ten spielt, in den Top Ten steht, so rum gespielt hat, zum Beispiel da auch Madison Keys oder eine Quinn Van Zheng. Bei den Männern war es noch ruhiger, da ist denn der ein oder andere Topspieler eher noch mal jetzt irgendwie in dieser Woche beim UTS dabei gewesen oder so, also auf der Tour gar nicht aktiv. Diese Wochen, wo die ATP ein Masters-Turnier hat und die Frauen nicht dabei sind, die sind, finde ich zumindest, immer so ein bisschen seltsam mittlerweile für mich, weil wir ja doch schon einige kombinierte Events haben, weil ich auch immer den Eindruck habe, dass die WTA dann so komplett irgendwie in den Hintergrund rückt. Geht dir das auch so?
Ja, aber das ist, glaube ich, auch einfach normal. Ich meine, so ein Masters ist ein größeres Event. Herrentennis wird medial auch nach wie vor deutlich breiter präsentiert als Damentennis. Und wenn du dann natürlich nicht ein vergleichbares Event hast, was du irgendwie daneben stellen kannst, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit noch mal deutlicher verschoben. Aber es gibt es ja durchaus im Frühjahr auch, wenn die Damen dann im was Arabische Emirate, Dubai, Doha da spielen, da haben dann die Herren weniger gleichwertige Turniere zur selben Zeit. Ich finde, da ist es dann durchaus manchmal ein bisschen andersrum. Ja, aber ich glaube, da haben die Herren natürlich auch den Vorteil, dass in dieser Zeit jetzt, in dieser Übergangszeit von Hartplatz auf Sand, Monte Carlo einfach das erste große Turnier übergreifend ist und dann einfach auch noch so eine Geschichte hat. Und ich glaube, das macht einfach auch viel aus, dass einfach diese Tradition, der Ort, der Glitz und Glamour, doch dafür sorgt, dass dann der Fokus da einfach sehr drauf ist.
Ja, absolut, würde ich mitgehen. Also wie ich zu Anfang schon sagte, auch so mit Monte Carlo und dem guten Wetter Anfang April, das ist halt so ein bisschen auch echt so der Dosenöffner für den Sommer, für alle Tennisfans, finde ich. Also es geht mir selbst zum Beispiel auch immer so, dass man das sieht und denkt so, ach guck mal, in ein paar Tagen habe ich das irgendwie auch wieder. Der ein oder andere Club muss da vielleicht dann auch noch mal irgendwie bis Ende April warten, aber viele öffnen ja auch jetzt schon oder haben sogar auch schon offen. Aber du hast schon recht, also bei mir fiel auch gerade dieses Beispiel ein mit der Situation, die wir im Februar haben, da irgendwie mit Doha und den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass es auch dann teilweise mal so ist, dass mehr die Damen im Fokus stehen, aber natürlich die Relation immer noch eine ganz andere ist. Ja, das ist aber natürlich einfach ein Fakt, den werden wir am Ende nicht so schnell durchbrechen können. Und der Monte Carlo wäre es jetzt, glaube ich, vom Platz her auch schwierig, ein kombiniertes Event zu machen, weil ich kann mir vorstellen, dass es wenige Veranstalter gibt, die, wenn sie die Möglichkeit hätten, gerade so auf Masters-Ebene zu sagen, so, nee, das wollen wir nicht.
Ja, in Monte Carlo, das wäre sehr, sehr knapp. Du könntest höchstens gucken, ob du das dann irgendwie hintereinander schiebst, also die Damen dann danach irgendwie spielen. Aber nee, ich meine, die haben da zwar eine relativ große Trainingsanlage auch, aber da kann keiner gucken, ne? Und da kriegst du auch
Ja,
keine
stimmt.
Tribünen hin. Also das ist halt das Problem, wenn man da an der französischen Küste sich irgendwie oder in diesem Fall der monegassischen Küste sich irgendwie in die Berge geklemmt hat, da ist halt nicht unendlich. Da kannst du noch so ein Raumwunder sein, aber mehr kriegst du da auch nicht hin. Es sei denn, du würdest die Plätze irgendwie ähnlich wie bei der Formel 1 halt einfach in die Stadt pflastern und sagen, na ja, gut, dann wird jetzt halt auch auf dem Hauptplatz irgendwie gespielt.
Ja, spielen wir mal auf richtige Asche. Und eigentlich wollen wir auch kein großes Damenturnier irgendwie im April noch zusätzlich haben, weil wir haben ja Stuttgart und da gucken wir ja sehr gerne hin.
Ja, und da finde ich, siehst du wieder, weil zu Zeiten von Stuttgart, das kann jetzt natürlich auch wieder ein sehr deutsches Ding sein, da gibt es dann wieder bei den Herren nicht so viel, was gegenstinken kann.
Ja, das
Zumindest das
stimmt.
fällt mir
Ja,
jetzt nicht
ja.
so viel ein. Und ich finde, da ist dann der Fokus auch wieder sehr auf den Damen, weil das Feld natürlich auch jedes Jahr exzellent ist. Und weil es halt auch wieder so ein bisschen diesen Glitz und Glamour hat mit Porsche und dem ganzen Kram.
Ja. Müsste man eigentlich einen Vergleich mal irgendwie rumfragen, wie das so in anderen Ländern gesehen wird, dieses Turnier, weil man in dem Fall natürlich auch sagen muss, dass wir auf die deutschen Turniere ja sowieso auch medial immer noch mal einen anderen Blick haben. Also das hat
Genau das,
natürlich auch noch mal einen Grund.
ja, das genau das Gleiche, als ich das sagte, habe ich mich auch gerade gefragt. Es wäre mal interessant zu wissen, was in anderen Ländern passiert, wie die darauf schauen. Habe ich mich tatsächlich in dem Moment auch gefragt, ob das jetzt halt wirklich so eine deutsche Brille ist. I don't know.
Schreibt uns da gerne zu. kontakt@tennisproleten.de, weil wir wissen ja, dass uns auch viele Personen hören, die in ganz anderen Ländern wohnen. Von daher meldet euch gerne und gebt uns da mal so, vielleicht auch so insgesamt Feedback, wie eigentlich so die deutschen Turniere international wahrgenommen werden, ob die vielleicht auch einen gewissen Ruf haben in gewisser Weise, weil das ist ja oft auch doch landesspezifisch, schwieriges Wort. Von daher gerne her damit. Henrike, hast du aus der Woche noch etwas?
Boris Becker hat sich Alexander Zverevs Training angeguckt und die deutsche Medienwelt ist schon ganz aufgeregt, weil es ja sein könnte, dass er die Hoffnung endlich ist, dass er jetzt Trainer von Zverev wird und die beiden haben das jetzt irgendwie jetzt mal runtergespielt und gesagt, das ist einfach nur so, aber ich fand das so geil. Kaum sieht man die beiden auf einem Foto, zack, geht's los. Ich fand's unglaublich witzig.
Ja, da musste ich auch sehr lachen, weil ich da auch dachte, dass es wird irgendwie einfach nicht müde, dass man immer wieder mit diesem Thema kommt, gerade wenn die beiden sich irgendwie über den Weg laufen, auch noch beim Turnier. Aber ja, also ich gehöre zu denen, die eigentlich weiter glauben, dass wir diese Konstellation nicht mehr sehen werden. Ich kann mir ja sogar auch vorstellen, dass das sagt Boris Becker ja auch selber immer, ne, dass er natürlich irgendwie immer mit Rat und Tat zur Seite steht und dass man, glaube ich, auch mit dieser Beziehung, so wie sie jetzt ist, ganz zufrieden ist. Aber ich fand es auch sehr unterhaltsam und habe es auch gedacht, als ich das gesehen habe und da irgendwie die Bilder aufgetaucht sind, weil ich dachte, oh Mann, also es gibt halt einfach so viele, ob es jetzt Medien sind oder Fans, die sich alleine, glaube ich, auch um natürlich Geschichten zu haben, diese Konstellation so sehr wünschen. Das kann ich auch nachvollziehen, aber es ist schon echt erstaunlich, ja, mit welch einer Hartnäckigkeit genau diese Personen da irgendwie auch dranbleiben.
Wobei ich mich immer gefragt habe, ob die beiden wirklich eine gute Kombination sind. Also so rein technisch betrachtet. Also ich meine, es sind beides Vollprofis und ich glaube schon, dass Boris Becker deutlich mehr Tenniswissen mitbringt, als ihm wahrscheinlich in den deutschen Medien zugestanden wird, was aber auch daran liegt, dass er hier oft sehr boulevardig auftritt und das Ganze nicht unbedingt dazu beiträgt, dass man dich ernster nimmt. Also da finde ich ihn in englischen Formaten besser. Und es kommt natürlich auch dazu, dass Boris Becker sich selber auch ziemlich gut findet und das oft ein bisschen durchklingt. Aber ich frage mich wirklich, ob die beiden überhaupt so die richtige Kombination wären. Weil einmal müsste Alexander Zverev ihm dann ja auch zuhören. Weil ich glaube schon, dass Boris Becker etwas hat, was Alexander Zverev nicht hat, nämlich diesen natürlichen Drive, siegen zu wollen und auch in dem Moment, wo es darum geht, das Richtige zu machen. Ich glaube, das ist mit Boris Beckers größtes Talent, dass er das wirklich immer hinbekommen hat, in dem Moment dann auch da zu sein. Und da weiß ich nicht, ob Alexander Zverev, ganz egal, wer da vor ihm steht, es schafft, diese da vielleicht Tipps und Meinungen wirklich anzunehmen, wenn sie nicht gerade von seinem Vater oder seinem Bruder kommen. Und andererseits weiß ich nicht, ob Boris Becker da vielleicht auch dann den Bock drauf hätte, sich da irgendwie dann darum zu kümmern, dass das in den Dickschädel von Zverev reingeht, da irgendwie da rein zu investieren. Und dann ist natürlich auch noch die Reisesituation, dass Becker einfach nicht überall hinkommt. Aber rein von der Typenkonstellation habe ich mich immer gefragt, ob das wirklich eine gute Kombination ist, die beiden. Ich bin da auch noch unentschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob die so gut wirklich zusammenpassen.
Also ist ein guter Punkt. Also ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass wenn sie da beide von, oder beziehungsweise gerade in erster Linie Alexander Zverev von überzeugt gewesen wären in der Vergangenheit, dann hätten die das schon lange gemacht.
Ja, das stimmt. Das
meinte ich eben damit, als ich sagte, die haben ja jetzt so ihr Verhältnis, dass Becker eben halt immer irgendwie zur Verfügung steht und die beiden auch miteinander sprechen, wenn es gewünscht ist, aber mehr eben auch nicht. Und also mittlerweile ist nun ja Alexander Zverev auch nicht mehr Anfang 20 und seine Karriere geht jetzt schon ein paar Jahre. Und es waren ja genug Möglichkeiten und Situationen da, wo Boris Becker hätte dazustoßen können. Und du hast ja recht, also die Frage ist denn ja auch wirklich so, was ist die Rolle, ne? Da haben wir, witzig, weil jetzt reden wir am Ende doch nämlich drüber. Aber so diese Supercoach-Funktion, da hat man bei Alexander Zverev ja auch gemerkt, die war von ihm vielleicht nie so gewünscht oder die hat ihm auch nie so das gegeben, was er wollte, weil das hat man ja auch durchaus ausprobiert in verschiedenen Konstellationen. Und ich bin mir sogar sicher, dass ein Boris Becker, wenn Alexander Zverev jetzt auf ihn zukommen würde, durchaus sagen würde, ja, er macht das, so in dem Umfang, wie er es kann dann halt. Aber das hat gerade von der Zverev-Seite eigentlich schon da auch ganz lange klar ist, nee, also so wie es ist, ist es gut und das Verhältnis ist trotzdem super. Das betonen beide ja immer und das nehme ich denen auch hundertprozentig ab. Aber mehr wird daraus auch nicht werden.
Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Zumal das größte Problem bei Alexander Zverev, glaube ich, auch meiner Meinung nach nicht ist, dass er nicht weiß, wie es geht, sondern dass er nach wie vor noch nicht irgendwie den Hebel gefunden hat, dann in dem Moment, wo es drauf ankommt, sein Tennis abzurufen. Weil er kann ja unglaublich drückend spielen. Also wenn er in den Platz reingeht und wirklich überzeugt ist von seinen Schlägen, dann ist er ja wirklich auf der Rückhand sowieso, aber auch auf der Vorhand extrem gut, hat enorme, exzellente Aufschlagwerte. Aber wir haben es jetzt halt immer wieder gesehen, dass in dem Moment, wo es drauf ankommt, zumindest auf Grand Slam-Level, er dann nach wie vor in seine alten Muster zurückfällt. Klar, da kommt auch immer drauf an, wer steht da gegenüber. Das muss man auch immer mit einkalkulieren. Aber ich frage mich, ob irgendein Trainer das wird lösen können, wenn die Information nicht ankommt. Zumindest ist das so ein bisschen mein Eindruck und ich lasse mich da gerne korrigieren, dass ich am Ende glaube, dass Zverev es vielleicht besser tun würde, sich jemanden zu holen, der ihm hilft, in diesem Moment dann voll da zu sein, weil das ist so mein Eindruck, dass es daran scheitert am Ende und ich kann das total nachvollziehen. Ich bin mental da auch nicht die Beste. Und da kann ich auch noch bedeutend schlechter Tennis spielen. ja, deswegen frage ich mich, ob da überhaupt ein Trainer vonnöten ist, der jetzt noch mal irgendwas macht, sondern ob nicht irgendwie eher ein anderes Berufsfeld sinnvoller wäre.
Ja, spannender Punkt. Diskutieren wir, glaube ich, auch nicht das erste Mal, aber klar, das müsste man noch mal irgendwie viel weiter öffnen, das Thema. Ja, ich würde aber sagen, wir belassen es dabei und ja, werden uns weiterhin daran erfreuen, wenn die beiden irgendwo zusammen gesehen werden, dass es Menschen gibt, die dann ganz viel Hoffnung da wieder reinlegen. Ich würde sagen, Enrique, wir machen für diese Woche Schluss. Warten, was es für neue Geschichten in den kommenden Tagen aus Monte Carlo gibt. Und mit ganz viel Glück finden wir ja vielleicht auch dann für die nächste Folge Tobi mal wieder. Und auch er erzählt uns dann vielleicht ja sogar auch die ein oder andere Monte Carlo-Anekdote, die er noch so hat. Denn der war ja schon das ein oder andere Mal dort vor Ort. Schreibt uns gerne, ich habe es gerade schon gesagt, kontakt@tennisproleten.de. Die Themen, die wir hier besprechen oder die Themen, die wir nochmal besprechen sollen, die könnt ihr uns dann gerne auf dem Mailweg mitteilen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch machen über die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten auf den gängigen Plattformen. Und sonst, Enrique, bleibt mir zu sagen, vielen Dank für die illustre Runde, die wir heute waren. Und euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Empfiehlt uns gerne weiter, da freuen wir uns drüber, wenn euch was nicht gefällt. Mailadresse habe ich gerade genannt. Ja, damit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.